Liebe und Hass im Internet. Die einen wollen haten, die anderen nichts lieber, als sich mit Dating-Apps zu verknallen oder via Social Media Dinge zu liken. Digitale Begegnungsräume ermöglichen es, Solidarität zu zeigen, füreinander einzustehen und da zu sein, neue Bekanntschaften zu knüpfen, vielleicht sogar neue Freundschaften oder Liebschaften. Neben all den schönen Dingen gibt es aber natürlich auch, naja, weniger schöne. Shitstorms zum Beispiel, Trollhorden, Hate Speech. Das Internet, Apps und die sozialen Medien sind längst Orte, an denen diese starken Emotionen, also Liebe und Hass, ein Zuhause gefunden haben. Und seien wir ehrlich, dort fühlen sie sich so richtig wohl. Insbesondere der Hass scheint es sich bequem gemacht zu haben. So sehr, dass er sich inzwischen traut, noch mehr Raum einzunehmen.
Dass Hasskriminalität zugenommen hat, das sehen wir nicht nur in Studien und trockenen Zahlen, sondern gerade wir Creator merken das tagtäglich, spüren das am eigenen Leib.
Fabian Grischkat folgen auf Instagram mehr als 140.000 FollowerInnen. Zwischen Queer Rights und Klimaschutz bespielt er sein Profil mit politischen Einordnungen und Faktenchecks. Auch er stellt am Rande der Republika fest, dass sich das Gesprächs- und Diskussionsklima verändert hat.
Was mir vor allem auffällt, früher haben Menschen mir eher Beleidigungen per Direktnachricht geschrieben und meistens auch anonymisiert. Heute stehen mit Klarnamen teilweise volksverhetzende Kommentare unter meinen Beiträgen. Das ist eine Entwicklung, die ich seit jetzt so 1-2 Jahren beobachte, die für mich neu ist, die besorgniserregend ist.
Also, where is the love? Das ist der Republikast, der Podcast der Republika. Ich bin Jonas Ross und in dieser zweiten Folge sprechen wir über die Macht von Emotionen im digitalen Raum. Im Rahmen der Republika 2024 mit dem Motto Zuerst die schlechte Nachricht. Es gibt Studien, die zeigen, Hass im Internet, in den Kommentarspalten, in den Inhalten selbst, im Grunde überall, nimmt zu. HateAid, eine Organisation, die Betroffene dabei unterstützt, mit Hass im Netz umzugehen, hat im Februar 2024 eine Studie veröffentlicht, deren Ergebnisse besorgniserregend sind. Ein Ergebnis der Studie: Hass im Netz führt zum Rückzug aus demokratischen Diskursen. Eine Forsa-Umfrage hat gezeigt, dass Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren ein Internet ohne Hass und Hasskommentare kaum kennt. Gleichzeitig sind sie sehr für Hass sensibilisiert. Je jünger die Befragten, desto mehr nehmen sie Hassrede wahr. Und Hass, der kann viele Gesichter haben. Das weiß auch Fabian Grischkat.
Nur weil jemand mal schreibt, ich finde deine Haare blöd, muss man so einen Kommentar jetzt nicht unbedingt melden und sich den ganzen Tag und Abend da den Kopf drüber zerbrechen. Aber sobald es eben in eine wirklich gefährliche Richtung geht, eine Richtung, die unsere demokratische Grundordnung gefährdet oder eben auch per se volksverhetzend ist, müssen wir da klare Kante zeigen.
Und das ist das Problem. Hass im Netz destabilisiert unsere Gesellschaft. Hass im Internet ist eine Form von Gewalt. Eine, die viel zu oft verharmlost wird.
Die Kombination aus irgendwie einfach zu denken, nur weil was im Internet ist, hat das keinerlei Auswirkungen auf die Offline-Welt, keinerlei Auswirkungen auf, hey, da sind Menschen betroffen, die kriegen Vergewaltigungs- und sonstige Morddrohungen geschickt, sozusagen. Das macht was mit Menschen, auch ohne, dass man irgendwie verprügelt oder vergewaltigt wird, aber allein diese Drohungen sozusagen.
Den ihr da gerade gehört habt, kennt ihr vielleicht schon aus der ersten Folge. Das ist Markus Beckedahl. Auf der Republika 2024 haben wir mit dem Mitgründer der Digitalkonferenz gesprochen. Ein Gespräch mit ihm über Netzpolitik und digitale Utopien hört ihr übrigens in der nächsten Folge. Und auch er kritisiert, dass gegen Hass im Netz viel zu lange nichts getan wurde. Es sei ja nur das Internet. Wie naiv diese Haltung ist, zeigt sich auch im diesjährigen Programm der Digitalkonferenz. Auf der Republika 2024 gab es Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops zu der Frage, wie mit Hass im Internet umzugehen ist. Und das Detail ist wichtig. Die Frage ist längst nicht mehr, ob mit Hass umgegangen werden soll, sondern wie. Denn eins steht fest, der Hass ist da. Wer übernimmt jetzt die Verantwortung?
Und hier würde ich mir tatsächlich auch die Meldefunktion der Plattform, einen Ausbau dieser wünschen, weil ich oft das Gefühl habe, also ich schicke das sofort immer direkt an Landesmedienanstalten und an HateAid, weil wenn ich jetzt bei Instagram einen Kommentar melde, der wird dann gelöscht, aber in der Regel passiert nicht wirklich viel.
Und dann spricht Fabian Grischkat noch etwas an. Etwas, das für eine gute Debattenkultur wichtig und in einer Demokratie notwendig ist. Meinungsfreiheit. Und das sofortige Handeln, wenn die Grenzen der Meinungsfreiheit erreicht sind. Damit auch in den sozialen Netzwerken, beispielsweise auf Instagram, transparent wird, was eine Meinung ist und was nicht, formuliert er einen Vorschlag.
Und was ich mir natürlich wünsche, und das ist wirklich der spießigste Wunsch, den ein 23-Jähriger je geäußert hat, ist eine ganz klare Kennzeichnungspflicht eben von einem Kommentar, einer Meinung, einer reinen Nachrichtenmeldung, dass auch da die Plattform ein Tool schaffen und dass das von den Creatoren auch so aufgenommen wird.
Es spielt aber eben auch eine Rolle, wie wir im digitalen Raum überhaupt miteinander kommunizieren. Markus Beckedahl.
Also ich glaube, wir haben sehr lange unterschätzt, wie wichtig technologische Designs sind erstmal. Wie designen wir eigentlich diese Räume, um möglichst konstruktivere Debatten überhaupt zu ermöglichen?
Ja, und damit kommen wir auch schon zur guten Nachricht. Es gibt auch positive Begegnungen im Internet. Und auch deswegen gibt es ja beispielsweise die Republika. Eben um sich auch mal offline mit den Menschen zusammensetzen zu können, die man sonst nur online sieht, mit denen man schreibt oder die man hört. Im Internet entstehen Freundschaften. Ja, und es gibt die Menschen, die sich im Internet verknallt haben, dank Dating-Apps. Klar, auch hier ist nicht alles rosarot. Und genau darüber hat meine Kollegin Stella Pfeiffer auf der Republika 2024 mit unserem Gesprächsgast in dieser Folge gesprochen. Stella, kann es sein, dass es jetzt gleich um die Liebe geht?
Jonas, jetzt geht's um die Liebe, also beziehungsweise um den ersten Schritt dahin, nämlich ums Daten und darüber, was Technik und Digitalisierung eigentlich mit unseren Beziehungen macht. Jetzt muss ich natürlich fragen, bist du auf Tinder hin, Bumble oder was es sonst noch alles so gibt unterwegs?
Nein, absolut nicht.
Aber viele, viele Menschen sind es. Und viele empfinden inzwischen etwas, was schon länger als Tinder-Fatigue bezeichnet wird. Also sie haben keine Lust mehr, sind Tinder müde, machen aber trotzdem weiter. Ja, und verhalten sich dabei vielleicht eher nicht ganz so gut. Und warum das so ist, darüber habe ich mit Dr. Johanna Degen gesprochen.
Und die wird von ihren Studierenden Dr. Love genannt, ne?
Ja, ganz genau. Aber außerdem ist sie auch promovierte Sozialpsychologin, habilitiert, forscht und lehrt derzeit an der Europa-Universität Flensburg, ist Gastwissenschaftlerin in Oslo und Verona und leitet mehrere internationale Forschungsprojekte zu den Themen Liebe, Dating und Lebenssinn. Also eine ganze Menge Holz.
Und was würdest du sagen, was hast du gelernt?
Ja, wo fange ich da bloß an? Also am eindrücklichsten, und ich schätze, ich kann das jetzt spoilern, weil es direkt am Anfang unseres Gespräches genau darum geht, war wohl diese Erkenntnis. Niemand will auf den Dating-Plattformen eine schlechte Zeit haben. Aber warum es dann doch so viele Menschen als unbefriedigend erleben, genau darum geht es in unserem Gespräch. Viel Spaß. Ja, es gibt Tinder und Bumble und Parship und alle werben mit einem Versprechen. Hier findest du die Person, die zu dir passt. Die Realität sieht dann aber ganz anders aus. Für viele ist digitales Dating deshalb schnell frustrierend. Und warum? Das weiß mein jetziger Gast, die Sozial- und Medienpsychologin Dr. Johanna Degen. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Frau Degen, immer weniger Menschen verknallen sich ja digital trotz Dating-Apps. Und es ist ja eigentlich komisch, weil alle wollen eine gute Zeit haben, aber den wenigsten gelingt es. Woran liegt das?
Also wir können Sex haben, wir können auch Dates haben. Wir haben sogar eine Menge Dates und wir kommen auch in Kontakt mit richtig vielen. Also so, zumindest wenn wir halbwegs symmetrisch sind und relativ gut gestellt, mitteljung vielleicht. Mhm. Bei Männern darf man auch ein bisschen älter sein, aber für Frauen ist da harte Selektion ab der Lebensmitte. Dann kommen wir ja schon in Kontakt, aber interessanterweise ist die Art, wie wir dann in den Kontakt gehen, so gestaltet, dass sie Intimität und Annäherung und eben auch ein Gefühl von Spannung und Aufregung eigentlich verhindert oder zumindest minimiert. Also erstmal der Channel funktioniert für einige. Aber wie wir dann miteinander umgehen, das ist eben oft sehr verletzend. Wir antizipieren schon die Enttäuschung und wir alle wissen ja, wie sich's anfühlt, wenn das Gegenüber von uns nur das Schlechteste erwartet. Das ist sogar so, dass wir uns messbar unmoralischer verhalten und insgesamt keine schöne Sphäre zu daten.
Das heißt im Grunde, wenn jemand gemein zu mir ist, bin ich auch gemein zu der Person und das überträgt sich dann?
Ja, so weit, so verkürzt, genau. Ja. Man kann jetzt sagen, in der tausend- oder sogar millionenfachen Wiederholung sind wir es eben schon gewöhnt, dass wir geghostet werden, dass ein Match wenig bedeutet, dass man vielleicht sogar lange schreibt, man empfindet es vielleicht sogar als angenehm, nett oder bedeutungsvoll und dann wird es trotzdem aufgelöst oder dass man schon gedatet hat und dann ist aber nebenbei parallel total viel gelaufen, während man selber schon committed war. Und das sind alles so Dinge, die nenne ich immer so ein kollektives Missverständnis, weil die Personen jeweils haben total gute Gründe, sich so zu verhalten. Nichtsdestotrotz verhalten sie sich gegenüber so, dass man sagen könnte, es ist auf irgendeine Art verwerflich. Also wir behandeln uns gegenseitig relativ schlecht und dadurch, dass wir das dann erleben, behandeln wir die anderen auch schlecht. Dann könnte man fragen, warum machen wir das denn? Ja, das macht total Sinn, weil wir wollen zum Beispiel nicht der übercommittete Part sein. Wir wollen dann schon die Enttäuschung vorwegnehmen oder wir haben eben auch sozusagen gelernt, mit harten Bandagen zu kämpfen. Und viele fangen so ganz hoffnungsvoll und sanft und weich an, online zu daten. Und nach circa schon 6 Wochen hat sich der Tenor geändert. Und dann geht's hart zu. Einer schreibt, hi, hast du Lust auf ein Date? Ich finde dich toll. Und die Antwort lautet dann, scheiß Haare und bitte kein Schwanzbild.
Oh, wie bitte? Das ist passiert?
Ja, wir machen viele Beobachtungsstudien, wo Leute eben aktiv auch schreiben und dann aber gleichzeitig kommentieren, was passiert. Und ganz oft ist dem auch nichts vorweggekommen. Und das ist dann schon tough. Also ich bin ja nur sekundär dabei. Und trotzdem fühle ich mich sogar noch an der Hinterlinie verletzt, weil da der Ton schon rau ist. Aber auch die Person, die schreibt, scheiß Haare und bitte kein Hüntenbild, macht das ja auf gar keinen Fall aus Boshaft oder weil sie jetzt das Date versauen will, sondern wahrscheinlich, weil sie schon viel Blödes erlebt hat und sie nimmt das dann vorweg. Und interessanterweise, finde ich zumindest, wünschten sich ja beide, es wäre anders. Und da ist eben jetzt auch so ein Veränderungspotenzial, sage ich immer. Ich sage immer, niemand ist da online, um eine blöde Zeit zu haben, sich abzuwerten oder andere abzuwerten. Wir müssten es jetzt nur noch lassen.
Wie man das lassen kann, dazu kommen wir gleich nochmal. Diese, ich nenne es jetzt mal, negativen Erfahrungen, die alle oder ziemlich viele auf Dating-Apps machen. Das kenne ich tatsächlich auch aus dem Freundeskreis. Man hört das immer wieder. Die Konsequenz davon ist ja, dass man die Dating-Apps nicht mehr benutzt. Die Forschung hat dafür einen Namen, Tinder-Fatigue. Oder zumindest, dass man sie nicht mehr benutzt oder genervt ist oder keinen Spaß mehr dabei hat. Was genau versteckt sich denn hinter diesem Phänomen?
Ja, das ist ganz interessant. Wir benutzen sie ja gar nicht weniger, sondern wir machen etwas, das nennen wir mal Kompensation mit mehr desgleichen. Also es läuft nicht, aber wir ändern auch nicht unsere Strategie und wir machen frisch und munter, oder nicht so frisch und munter, wir machen traurig weiter.
Frustriert.
Genau. Und das ist also so diese Tinder-Erschöpfung, ja, die setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Eins ist einmal so den Stress, den man erlebt durch die Art, wie man Tinder zum Beispiel. Es liegt ja nicht an der App als solches sozusagen. Also klar, die bietet eine gewisse Logik an, aber man hat auch Handlungsspielraum. Man müsste nicht so viel swipen, 500 Entscheidungen nacheinander und dann so viele Matches haben, dass man nicht allen antworten kann. Und das stresst einen dann ja eben auch. Und weil es einen stresst, benutzt man Standardnachrichten. Und dann passieren 2 Sachen. Man mag selber keine bekommen und man mag die Version, wie man sich verhält, selbst auch nicht. Und das hat eben viele psychologische Konsequenzen. Und dann sagt man eben, weil es einfach, das ist aber auch ganz ein normaler Prozess, statt zu sagen, was mache ich hier eigentlich gerade, trage ich gerade super zu einer schönen Datingwelt bei, sagt man eher, die anderen sind blöd und verallgemeinert das dann noch. Und dann kommen wir eben in diese negativen Fahrwasser, auch eine Stereotypisierung mit ganz alten Stereotypen. Und das ist schon ein spannender Zustand, muss man sagen. Erst recht, weil die gleichen Leute beim Instagram-Dating sich total aufwerten.
Interessant, also, können Sie das erklären?
Wenn man dann sagt, was machen wir jetzt? Okay, manche löschen es, aber die meisten laden sich es wieder runter, weil sie es als alternativlos erleben. Also wir daten ja in diesem Zustand weiter online. Mhm. Die sagen dann zum Beispiel, oh, beim Instagram-Dating, da sind die Leute schöner, die Profile authentischer, das ist spannender. Dabei ist es ja viel weniger effektiv, weil man muss viel mehr Zeit investieren. Beziehungen würden dann auch romantischer sein, Dates wären besser, die Kommunikation wäre besser, es gäbe weniger Übergriffe. Und das ist ja sozialpsychologisch ultra spannend, weil es sind dieselben, die sich da das Beste unterstellen. Da ist das Dating wieder schwieriger. Und da kommen wir zur Theoretisierung, nämlich, dass Liebe auch von Widerstand lebt. Mhm. Es ist, muss gar nicht so effektiv, einfach und vermeintlich eindeutig sein, damit Spannung entsteht. Und Instagram-Dating hat viele Prinzipien von analogem Dating. Ne?
Das heißt, man darf sich Mühe geben auf Instagram und bei Tinder ist es eher sehr effizient.
Viele wünschen sich bei Tinder, soll man mal nicht meinen, die anderen wären schwerer zu haben.
Aha, interessant. Wir kommen später nochmal dazu, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt, das Dating-Erlebnis für alle ein bisschen positiver zu gestalten. Mich würde nochmal interessieren, ist das geschlechtsspezifisch oder haben sowohl Frauen wie auch Männer und vielleicht auch non-binäre Personen die gleichen Herausforderungen im Online-Dating?
Oh, total nicht die gleichen.
Ja. Surprise.
Also es ist wirklich super unterschiedlich nach den Gruppen. Es gibt ganz vulnerable Gruppen und die ändern sich aber auch über die Zeit. Also wer die Macht hat, ist nicht immer statisch. Ja. Männer bis zur Lebenshälfte sind total unterlegen und werden auch wirklich also stark diskriminiert. Da sagt man manchmal so zwischen 20% und 5% der objektiv besten Männer, und zwar nicht die humorvollsten, sondern die, die gut situiert sind und relativ symmetrisch, sportlich, groß, gute Zähne, viele Haare, die haben halt einen totalen Vorteil. Da geht es vielen jungen Männern wirklich auch sehr schlecht. Die erleben sehr, sehr viel Ablehnung und die sagen auch, Mann, ey, im öffentlichen Leben kann ich kaum daten. Aber online ist es super schwer, mit Humor zu punkten. Ich bin eigentlich ein witziger Typ und auch interkulturell ist das ganz interessant, weil darüber reden wir in unserem Kulturkreis wenig, aber im asiatischen Raum, zum Beispiel in Hongkong hat ein Studierender zu mir gesagt, ey, online kann ich gar nicht daten, weil ich bin ja hässlich, aber ich bin ja voll schlau und witzig.
Ach, interessant.
Und das ist da normaler, über Körper zu reden. Ne? Oder die sagen, ja, ich bin ja fett und deswegen kann ich das da nicht machen. Das hört man hier aus unserem Kulturraum nicht, aber da gelten ähnliche Regeln oder dass wir es anders ausdrücken. Es ist eben eine Sphäre, wo man es nicht so einfach hat, wenn man jetzt, ich zitiere nur, fett und humorvoll ist. Dabei hat man auf dem Datingmarkt sonst eine total gute Chance.
Auf dem konservativen face Datingmarkt.
Face-to-face, sag face ich mal. Wo es um den Gesamteindruck irgendwie geht. Oder man weiß gar nicht, warum bin ich denn jetzt mit einer Person zusammen, wo ich die durch die Tür kam und ich wusste schon, das ist ja gar nichts. Und jetzt bin ich nur verknallt wie noch nie. Und alle diese Sachen, die haben es da eben schwer. Dann ab der zweiten Lebenshälfte haben es Frauen super schwer, weil beruflicher Erfolg, Alter, alleinerziehend sein, das wird denen super negativ ausgelegt. Das sind da alles Dinge, die helfen Männern, aber Frauen überhaupt nicht. Ich sage das jetzt mal dazu. Also das sind ja Tendenzen. Ja. Und ich sage immer, das ist auch mir super wichtig. Das sagt über den Einzelnen nichts aus. Sie können auch total schlecht gestellt sein, statistisch, aber eine super erfolgreich datende 50-Jährige sein. Oder ein junger Mann, der total humorvoll ist und nicht sehr symmetrisch und es trotzdem schafft irgendwie. Ja. Weil es gibt immer viele Zwischentöne, die erfasst die Psychologie in den Schnittmengen nicht. Also das soll jetzt niemanden entmutigen.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Genau, voll. Und man hat auch viele Chancen, damit umzugehen. Und dann gibt es noch andere vulnerable Gruppen, wie gerade gesagt, nicht-binäre Personen. Da gibt es viele Vorteile. Man kann nämlich mit Identität auch mal spielen, vielleicht auch Vorlieben ausprobieren, mal ein anderes Pronomen ausprobieren. Welche Rolle passt mir auch mit dem Aussehen spielen? Total schön. Man hat in ländlichen Regionen sonst vielleicht gar keinen Zugriff. Mhm. Also da müssen wir jetzt in Berlin braucht man es vielleicht nicht.
Ja.
Aber in Husum oder Buxtehude, da hat man vielleicht gar keinen Ort, wo man hingehen kann. Da ist es auch total hilfreich und das kann auch Übergriffen vorbeugen. Zum Beispiel Transpersonen sagen manchmal, ich schreibe das da direkt ins Profil, dann gibt es zumindest keinen Überraschungsmoment. Nichtsdestotrotz sind die total Sexismus, Fetischisierung und geplanten Übergriffen ausgesetzt. Ja. Also es ist, müssen wir ein bisschen differenziert diskutieren.
Das eine ist ja im Grunde, wie gehe ich als betroffene Personen im Dating-Bereich um. Da höre ich raus, kann so eine Neugier eine größere Rolle spielen bei diesen kleinen Gruppen, aber wie andere auf mich reagieren, ist trotzdem immer noch zum Teil gefährlich.
Genau, das Gute ist, man kann über die Masse ja Interessenten und Interessentinnen für alles Mögliche finden. Mhm. Also man kann Regenbogen, Familien, Samenspender finden, ja, und den verrücktesten Fetisch angeben und dann bestimmt jemanden finden, der den gleichen hat.
Ja.
Das sind alles totale Potenziale, aber das ist keine einfache Sphäre, wo man sich da tummelt, ne? Und man ist dann auch viel Beschämung und Ablehnung, mhm, ausgesetzt. Und das fällt eben dann wiederum einigen Personengruppen viel leichter als anderen.
Ja.
Es gibt Personengruppen, die nehmen kaum Schaden. Und das sind die, die ansonsten auch von der Gesellschaft sehr positiv gespiegelt werden. Ne? Ja. Wenn die gesamte Gesellschaft mir zeigt, du bist ein Gewinnertyp, dann tut mir auch nicht so weh, wenn mich mal jemand ghostet. Andere, die dann vielleicht ein Match in 6 Wochen haben und dann geghostet werden, boah, das ist ja schon echt dann entscheidend.
Klar, weil die Validierung bekomme ich dann eben auch von außen an anderer Stelle. Andere kriegen die dann halt nicht. In der Recherche vorab ist mir ein Artikel aufgefallen von der Journalistin Julie Beck. Die hat im The Atlantic schon 2016 von der Dating-App Fatigue gesprochen. Das ist ja jetzt fast 10 Jahre her. Man könnte meinen, da hätte drauf reagiert werden können. Haben Sie Impulse dazu, wie die Dating-Apps selbst mit dieser Entwicklung umgehen?
Also die wollen ja gerne am Markt bleiben, ne? Die haben Interesse. Ich bin immer so ein bisschen dagegen zu sagen, die Apps sind an allem schuld. Sind, mhm, die nicht? Die bieten eine Logik an, ja. Aber die beobachten uns auch. Reflexive Mediatisierung nennt man das. Mhm. Wenn wir alle ghosten, dann gibt es den Ghosting-Button an 10 Stellen. Wenn niemand mehr ghostet, dann gäbe es den auch nicht mehr.
Hm.
So ist das.
Ja.
Also wir haben auch einen Einfluss in der 1000-fachen Wiederholung, sag ich mal. Und wir könnten uns auch entscheiden, auf den Plattformen zu sein und akribisch Profile zu lesen und in die einzelnen Dates zu investieren und tiefgreifende Gespräche führen. Daran hindert uns jetzt die App nicht. Die möchte ja nur sozusagen, dass man online ist. Es ist eben so, dass wir uns im Einzelnen entscheiden können, anders zu handeln. Ich sage mal, wie so ein Imperativ. Also sich zu entscheiden, andere so zu behandeln, dass wir anerkennt, happy und zuversichtlich daten können und eben mal schreiben, ey, ich bin eigentlich in einer Beziehung oder ich lösche jetzt die App. Übrigens bin ich gleich weg und es liegt nicht an dem, was du jetzt denkst, woran, mhm, es liegt, nämlich das Schlimmste über dich, was du schon seit immer so denkst.
Ja.
Davon hält uns eigentlich nichts ab. Und ich denke, wir sind jetzt an einem Tipping Point, wenn wir wollen, wo wir es umgestalten können, wo wir auch eine Awareness haben, super viele Fragen, was können wir jetzt machen? Wir könnten anerkennen, daten, weil wir jetzt gelernt haben, manches funktioniert, aber was wollen wir jetzt eigentlich loslassen? Mhm. Und das ist doch eigentlich auch ein spannender Moment.
Ja, also da ist jetzt gerade auch viel Bewegung im Spiel, dadurch, dass es diese Diskussionen gibt.
Das könnte man hoffen. Also das sage ich jetzt mal einschränkend dazu. Wir sehen im Diskurs super viel. Auf der Handlungsebene ist noch ausbaufähig.
Da ist noch Luft nach oben, das nehme ich mit. Du hast ja genau in diesem Jahr auch ein Buch dazu veröffentlicht. Das heißt Swipe Like Love, Intimität und Beziehung im digitalen Zeitalter. Und darin formulierst du ja auch, dass es quasi neue kollektive Umgangsformen plötzlich gibt in dieser Datingkultur. Welche sind das?
Genau, ich formuliere da auch einen Vorschlag, wie man eben anerkennend miteinander umgehen kann. Und das ist etwas, wo wir uns auch sicher sein können. Alle anderen haben einen Hunger nach Beziehungen, die haben auch Lust, dass es besser läuft. Und wir können dann so umdenken. Zum Beispiel gibt es niemanden, der Ghosting enjoyed, aber, und das gibt es sonst nie in der Wissenschaft, 100% aller Menschen haben es erlebt und auch selbst gemacht.
Hm.
Und das gibt quasi nichts, was man untersucht, was zu 100% ist. Also das ist schon so ein bisschen ein Phänomen.
Wir wissen es eigentlich besser und machen es trotzdem nicht.
Ja, genau. Und da könnte man zum Beispiel überlegen, wie ist es denn, wenn ich den anderen das Beste unterstelle?
Mhm.
In skandinavischen Ländern ist es zum Beispiel so, hat man gezeigt, dass eine gewisse Zufriedenheit davon auch abhängt, dass man dem anderen erstmal das Beste unterstellt. Selbst wenn der auf dem Fahrrad wegfährt, was einem gehört. Ach, wahrscheinlich hat er gedacht, das war ein.
Der muss schnell nach Hause, man kann es verstehen.
Und das macht natürlich im Tenor total viel. Und wir könnten da sozusagen uns entscheiden, das Gute behalten wir, in Kontakt kommen und dann satteln wir noch auf, was wir uns alle wünschen und was wir auch den anderen gönnen und was wir dann auch respektieren, ja.
Das setzt ja aber voraus, dass ich jeder Person, mit der ich dort kommuniziere, auch meine Zeit schenke. Also jede Person gleich behandle und eventuell ja auch bereit bin, mir für jede Person Mühe zu geben. Jetzt funktioniert es ja aber häufig so, dass man ja auch viele Gespräche parallel hat. Man kommt ja gar nicht hinterher mit dem Antworten. Wäre dann die Tendenz, dass man einfach weniger Gespräche führt?
Man muss ja nicht mit 18 Leuten gleichzeitig den Chat warm halten. Und
ja,
wenn man sich dann nach 4 Wochen meldet, weiß der andere, das war jetzt aber nicht die erste Wahl. Dazu zwingt uns niemand. Und es kann uns auch total offengestellt werden, dass man jemandem schreibt, hi, ich finde dein Profil spannend, du, ich mache Online-Dating schon seit 5 Jahren und ich habe mal einen Vorschlag, sollen wir uns übernächste Woche erst treffen und dann nach Hamburg fahren, da ist nämlich ein Operettenkonzert und in der Zeit schreiben wir mit niemand anderem, weil ich habe total Lust, dass es was bedeutet. Hast du auch Lust? Und ja gut, dann sagt der andere vielleicht, nee, ich habe gerade Lust mit 12 gleichzeitig, weil ich bin frisch geschieden, habe was nachzuholen. Oder der andere sagt, weißt du was, ich bin auch fertig mit dem Dating, so machen wir das. Oder ich rufe dich sogar direkt an, das ist für uns beide eine krasse Überwindung, aber sollen wir es zusammen wagen?
Ja, interessant.
Also, wir können ruhig riskieren, was von uns zu riskieren, weil ansonsten riskieren wir, dass niemand mehr irgendwas riskiert.
Also mehr Risiko wagen und zwar in Form von wohlwollender Kommunikation.
Eine neue Art von Risiko. Was passiert denn, ne, statt jetzt die ganze Spannung zu zerstören, indem sich jeder zu sehr zurückhält, wäre es doch mal was zu sagen, okay, ich gebe jetzt mal einen Vertrauensvorschuss und nicht an 18 Leute, sondern hey, sollen wir es zusammen wagen, anders zu daten? Und da bin ich mir 100% sicher, findet man viel Resonanz und viele, die Lust haben.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und trotzdem, glaube ich, wird dieses Parallel mit ganz vielen Leuten schreiben ja auch in einer gewissen Art und Weise von der App belohnt, ne? Durch das Swipen, durch den ständigen Kick, den man ja hat, wenn man wieder ein Match hat und so weiter und so fort. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man die App nutzt, vielleicht diesen Anspruch hat, jemanden zu finden und dann dem die ganze Aufmerksamkeit zu schenken, die man hat. Wenn man dann aber abends auf dem Sofa sitzt, ist natürlich weniger anstrengend, einfach oberflächliche Gespräche zu führen. Wie kann man sich denn motivieren, diese, ich nenne es jetzt mal, aufwendigeren Gespräche zu forcieren?
Also die Frage ist immer, möchte ich das unmittelbar Angenehme und opfere das Mittelbare oder bin ich bereit, ein Opfer zu bringen, um mittelbar was zu erreichen? Klar, das ist super angenehm, ein paar Matches zu haben, aber die paar Kicks, die halten nicht lange. Lange spazieren gehen hält länger frisch. Und man muss ja auch nicht sagen, dann chatte ich jetzt ganz tiefgreifend. Man kann auch sagen, ich möchte gar nicht so viel Zeit parasozial verbringen. Ich möchte abends sitzen und Bäume beobachten. Das hat total positiven Effekt psychisch. Und man kann auch jemanden fragen, den man nett findet, möchtest du mit mir Bäume beobachten? Ich habe eigentlich nicht so viel Lust, im Chat zu hängen.
Parasozial, mögen Sie das einmal ganz kurz erklären?
Genau, also Parasozialität ist so ein Umbrella-Begriff, sag ich mal, für digital mediierte Beziehungen. Und da gibt es so eine Abstufung, also von Messenger-Dienste benutzen über Online-Dating, da Zeit verbringen und in Kontakt kommen parasozial, über Social Media, wo ich mich eben an Influencerinnen und Influencer binde, ein bisschen zur Intimität, über Onlyfans und dann auch, ich führe eine Liebesbeziehung mit einer KI und habe Sex mit einem Sexroboter. Das ist sozusagen das Eskalationsspektrum der Parasozialität mit verschiedenen Bedeutungsgraden. Aber wir alle haben sie und es lohnt sich mal genauer hinzugucken, was es mit uns macht.
Tatsächlich kann ich da berichten, ich habe heute Morgen nachgeschaut, was meine Bildschirmzeit der vergangenen Woche war für dieses Gespräch. Es sind 3 Stunden 27 durchschnittlich pro Tag. Man verbringt also schon echt eine ganze Weile pro Tag mit dem Telefon. Ich habe das natürlich auch nicht kritisch reflektiert. Ich habe das auch nicht so bewusst unter Kontrolle. Wir liefern uns dieser Technik ja auch sehr aus. Gleichzeitig fällt es uns ja aber beim Online-Dating schwer, diese Kontrolle abzugeben und uns fallen zu lassen und Vertrauen aufzubauen. Warum fällt uns das denn so schwer?
Ja, uns fällt das total schwer. Also das ganze Parasoziale ist auch ein Versuch, Kontrolle zu behalten oder sich Kontrolle... Ja, es ist schon so ein Vorspiel von Kontrolle. Ne? Man versucht, Risiko zu minimieren. Das ist ein ganz typischer neoliberaler Mechanismus. Wir haben das Gefühl, die Welt ist unsicher um uns herum und wir versuchen, Kontrolle zu haben über verschiedene Bedürfnisse, über die anderen. Parasoziale Beziehungen sind ja total vorhersagbar, zum Beispiel auf Social Media. Auf OnlyFans kann ich mir Gegenseitigkeit kaufen. Wenn ich genug bezahlen kann, kriege ich Zuwendung von jemandem, der so viel schöner ist als alles, was ich sonst je erlebt habe. Und dann habe ich das Gefühl, okay, das kann ich mir besorgen. Ich kann mir ein Date besorgen, wenn es mir passt. Ich kann mir auch Sex besorgen, wenn es mir passt. Zumindest, wenn ich halbwegs gut gestellt bin. Und ich kann zum Beispiel auch in einer Beziehung Sicherheit gewinnen, indem wir jeder in unseren Raum gehen, wenn wir uns streiten und dann über einen Messenger-Dienst das miteinander aushandeln. Und das ist eben unmittelbar so eine krasse Erleichterung in einer verunsichernden Welt. Und da spielt zum Beispiel auch Körperlichkeit eine Rolle. Ich setze mich nicht der möglichen Ablehnung anderer aus. Ich werde auch nicht davon konfrontiert, dass meine Freundin sagt, du siehst müde aus, sag mal, geht's dir gut mit deiner Beziehung oder was, gehst du denn jetzt schon wieder ans Telefon oder ich habe eigentlich das Gefühl, du pflegst dich gar nicht mehr so oder was da alles sein kann in echten Beziehungen.
Ja.
Und deswegen ziehen wir uns dahin zurück, es hat aber einen großen Preis, ne? Weil das ist individualisierend, also vereinsamend, man kann sich eben auf diese Art von Beziehung auch nicht verlassen und sie sind eben auch nicht holistisch. Also sie bedienen Bedürfnisse fragmentiert. Also dann hat man nur Sex. Aber was ist mit gesehen werden, Begegnung und Vertrauen? Und sie sind ökonomisch eingefärbt. Was ist, wenn meine Kreditkarte nicht mehr funktioniert? Und wo kann ich eigentlich auf der Couch schlafen, weil ich keine Wohnung mehr habe und all diese Dinge? Ne?
Und so magische Momente entstehen da ja auch eher weniger.
Oder ja, die Magie. Die Magie. Ich sage immer, wir dürfen gerne auch wieder ein bisschen Magie zulassen. Wir sind ja in einer absoluten Technisierung. Also wir glauben ja, wer genug Stellungen kennt und alle Verhütungsmittel, der hat guten Sex. Wir haben geclusterte Fragen von Jugendlichen zur sexuellen Bildung an eine KI gegeben und die Antworten analysiert. Und das war schon nah an verrückt.
Ach.
Also so eine technisierte Perspektive. Das Wichtigste der Sexualität ist, dass niemand krank wird.
Ach so.
Und da würde ich, spätestens Freud würde das aber mit der Todessucht zurückweisen. Was ist mit sich beschmutzen, Neues erleben, sich gegenseitig irgendwie verunreinigen, das ganze Leben auskosten, dem Tod ins Auge blicken, wenn ich eine Zigarette anmache. Also so total am Punkt vorbei und sehen wir viel. Wir hoffen durch Technik, beducated.com, versuchen wir mit der richtigen Fingertechnik endlich einen guten Sex zu performen. Dabei ist der gute Sex, glaube ich, in den magischen Zwischentönen.
Und vor allem keine Performance, ne? Sondern eine Begegnung, eine Intimität.
Viele sagen auch in den neuen Aufklärungsbüchern, da fehlt ja alles. Und da fehlt ja informativ nichts. Aber das Interessante ist, da fehlt eben das ganze Magische. Und ich frage mich auch oft, genau das suchen viele doch auch. Wir wollen doch genau, wir haben so viele Antworten. Und darf nicht noch was mystisch sein?
Ich finde schon, ich auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, dieses Mystische ist wahrscheinlich ja auch wieder mühevoll. Ne? Man muss was dafür.
Sie haben und risikoreich.
Ja, riskieren, genau.
Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich Zeit verliere? Wenn ich mich verzerre nach jemand anderem?
Was ist, wenn der sich nicht nach mir verzerrt? Dann ist man plötzlich wieder sehr vulnerabel. Und das ist dann ja vielleicht auch eine Erfahrung, die man vielleicht eher scheut. Ne?
Ja.
Wir bemerken aber auch, dass sich Dates an sich verändern. Also selbst wenn ein Tinder-Date gut ist und man dann sich treffen möchte, dann ist plötzlich so ein Effizienzgedanke so präsent. Früher hat man sich schön herausgeputzt, hat sich vielleicht was gekauft, ein schönes Outfit. Und heute, glaube ich, habe es bei dir im Buch auch gelesen, gibt es tatsächlich Personen, die gehen mit ihren Dates joggen, um währenddessen für den Halbmarathon zu trainieren. Also es ist alles wirklich sehr effizienzgesteuert. Wie ist denn das passiert?
Ja, das nenne ich immer Low-Investment-Prinzip, ne? Weil wir haben so viele Dates, da geht schon mal nicht jedes Mal im Michelin-Restaurant. Das funktioniert eben nicht. Und wir wollen auch, wer sagt schon, ich habe ein Tinder-Date und ich bin voller Hoffnung, ich denke, es könnte die Liebe meines Lebens sein. Das ist ja schon fast peinlich.
Ja.
Und ich habe mir jetzt extra ein Kleid gekauft. Dann würden alle sagen, Mann, überhöhe das nicht, so, du wirst doch wahrscheinlich wieder enttäuscht. Also wir haben so das Bedürfnis zu sagen, okay, ich investiere wenig Emotionen, wenig Zeit, wenig Fokus, dann kann es auch nicht so wehtun. Wir investieren aber super gerne Emotionen, Zeit, Fokus und Geld in die Apps. Ne? Also es hat sich sozusagen verschoben und wir versuchen dadurch, unseren Einsatz gering zu halten. In der Masse investieren wir aber noch viel mehr, unter anderem Resonanz erleben und Spannung, weil die geht dabei verloren. Das ist ganz interessant. Wir müssen sozusagen wieder ins Einzelne, das auch nicht sofort machen, auch nicht neben einen Baumarkt gehen, sondern zu sagen, den ganzen Samstag oder das ganze Wochenende im Taunusgebirge nehme ich mir jetzt mit dir Zeit. Und auch wenn du mich zweimal irritierst, versuche ich es nochmal weiter. Vielleicht kommt ja noch was anderes bei rum. Und wachen wir vielleicht am dritten Tag auf und plötzlich ist eine Verbindung da.
Also man versucht diese Nähe auch mal auszuhalten.
Oder es funktioniert nicht, dann waren wir immerhin im Taunusgebirge, nicht nur im Baumarkt.
Ja, hatte man zumindest einen guten Ausblick. Besser als im Baumarkt. Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, wir hatten ein gutes Date. Das geht irgendwie alles in die richtige Richtung. Was ist denn dann deine Empfehlung? Lösche ich dann sofort die App, weil man könnte sich ja wieder an andere orientieren? Sage ich allen Leuten, mit denen ich parallel gesprochen habe, ciao? Oder sollte man erstmal dabei bleiben und ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, vorsichtiger an die Sache herangehen?
Also das ist ja ein so wichtiger Punkt. Also die ganze Sache mit dem Konsens, auf jeden Fall sollte man es explizit besprechen, weil es gibt ganz viele Paare, die haben riesige Probleme, weil eine Parallelität ist eben kollektiv akzeptiert, aber die Erwartungshaltung total unterschiedlich. Einer war vielleicht sofort treu, der andere hat es so noch nie erlebt oder wollte Risiko verteilen und dann wird das als Fremdgehen oder als Verletzung interpretiert. Dabei herrscht da weder gesellschaftlich noch zwischen den Paaren Konsens und es wurde vielleicht auch nie abgesprochen. Ja. Das Allerwichtigste ist, das super explizit auszuhandeln. Komm, wir treffen keinen anderen oder ich treffe keinen anderen, wie ist es bei dir? Weil es wirklich sehr, sehr viele Paare umtreibt. Und ich würde sagen, ja, gleich die, man kann, wie man möchte, was man für ein Typ ist. Man kann auch sagen, bei dir fühle ich es, wir können heiraten. Und gut, das sind alles Erfahrungen. Da muss man dann noch mal kurz gucken, ob das ein alter Trigger ist und ob das eine gute Idee ist, wenn es gerade so ganz schnell startet. Oder man sagt, komm, wir lassen das laufen, aber schreiben mit niemandem. Oder man sagt, du, ich schreibe hier noch mit zwei, die sind mir wichtig. Und dann den anderen Bescheid geben, wäre natürlich wirklich die hohe Kunst des Respekts gegenüber denen. Also weil das wäre genau sozusagen dieses Ausfaden lassen oder Slow Ghosting oder wie man es nennen soll. Die anderen machen sich ja Gedanken, wo man ist und warum nicht schreiben, boah, bei mir hat hier gerade der Funke eingeschlagen, aber ich weiß es noch nicht. Ich würde mich aber mal zwei Wochen zurückziehen. Das ist doch nur hard feelings. Das fände ich super schön eigentlich.
Ja. Aber auch das ist ja auch ein spannender Aspekt des Ghostings, dass viele ja glauben, sie würden damit gar keinen Schaden anrichten, weil die eigentliche Konfrontation, jemandem zu sagen, du, ich fühle es einfach nicht, als viel schwerwiegender empfunden wird.
Ja, aber das ist Quatsch, weil die Konfrontation, man hat selber Angst, mit der Reaktion des anderen konfrontiert zu werden. Und man tut niemandem mit Ghosting Gefallen, weil das ist eben ein Leerraum und der wird gefüllt mit Projektionen. Und diese Projektionen sind negative Narrative über sich selbst in der Regel. Also wenn man schon immer einen Komplex hatte wegen der eigenen Nase oder was ist dann auch sein Dort Zähne oder dass man nicht witzig ist, dann wird man denken, ja klar, ich habe auch sowieso keine Liebe verdient, weil ich bin ein unlustiger Mensch mit hässlichen Zähnen und Nase. Dabei ist der andere nur in wen anders verliebt. Es gibt keine positiven Folgen von Ghosting und wir dürfen uns auch ein bisschen antrainieren, wieder uns formal freundlich zu verabschieden. Und das würde uns auch selber gut tun, weil viele haben auch ein schlechtes Gewissen, wie viele Leute sie schlecht behandelt haben nach einer Datingphase.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal nicht ghosten, einfach mal Tschüss sagen, vielleicht ja auch auf Wiedersehen, kann ja auch vielleicht eine Option sein.
Könnte auch die Türen auflassen.
Ja, oder? Jetzt ist Verlieben ja das eine und verliebt bleiben das andere. Auch bei Paaren, die lange zusammen sind, die sich immer noch lieben, gibt es ein weiteres Phänomen, was Technik mit Beziehung verbindet, das Fubbing. Spreche ich das richtig aus? Fubbing? Ich glaube schon, oder?
Genau, diese Unterbrechung von sozialer Interaktion durch die Nutzung von Endgeräten. Ne? Es gibt auch andere technische Dinge, die einen stören. Das eine ist die Interaktion, während man spricht, das kennt jeder. Also auch in Familien sehr weit verbreitet. Man sitzt am Abendbrotstisch und einer guckt aufs iPad oder dann klingelt da das Handy. Tatsächlich ist es messbar, dass schon alleine, wenn ein Endgerät auf dem Tisch liegt, haben wir eine deutlich niedrigere Zufriedenheit mit der Situation. Oh. Weil das so das ständige Mahnmal ist, es könnte was anderes interessanter sein. Und dann gibt es ja total viele Triggerpunkte, also viele Paare, wenn nicht alle Paare kennen das, dass der Partner, die Partnerin da im Handy was macht, dann weiß man nicht, was ist das. Vielleicht hat man da auch eine Eifersucht oder es nervt dann einfach, dass es immer dabei ist. Wir haben es ja circa 1,5 Meter vom Körper bei uns den ganzen Tag und wenn es weiter weg ist, werden wir nervös. Oh. Und ja, und dann geht es eben auch darum, was guckst du dir da an? Dann kommen wir in diese ganze Szene mit Micro-Cheating. Hast du da Bikini-Bilder von anderen geliked oder warum folgst du denn diesem Kerlchen da? Dann haben wir noch die Eifersuchtsschiene. Also und dann geht es noch weiter mit Pornokonsum und einem OnlyFans-Account. Ist das jetzt noch Porno gucken und in Ordnung oder ist das eine Grenzüberschreitung und direktes Fremdgehen? Da haben Paare auch sehr unterschiedliche Bewertungsmuster. Und das spielt für uns eine massive Rolle. Haben wir gegenseitig das Passwort, weil Transparenz ist bei uns key? Oder ist das so eine Sphäre, wo ich es auch schön finde, dass noch ein bisschen knistert? Ist es ein Trennungsgrund, wenn der andere ein Datingprofil hat oder das Mindeste? Weil ich möchte gar nicht, dass ich unterschiedslos die Einzige bin, sondern ich möchte, dass du mich trotz der vielen Möglichkeiten immer wieder wählst. Das ist ein Riesenspielfeld, wo wir total inkompetent und blind drin rumstochern. Und da dürften Paare sich mal gerne auch gleich heute Abend hinsetzen und sagen, hey, was sind eigentlich unsere Regeln? Ist auf Insta mit jemandem schreiben fremdgehen? Was ist mit Liken? Was ist mit, kann ich OnlyFans? Weil Pornos stört dich doch nicht. Nee, dann OnlyFans aber nur zusammen. Das ist doch ein schönes Gespräch eigentlich.
Und ich glaube, insbesondere dieser Zusammenaspekt spielt ja eine große Rolle. Weil, also ich kenne das auch. Und wenn mein Partner mit mir irgendwie frühstückt und dann hat er sein Handy in der Hand, dann denke ich mir, dann erzähl mir halt, was du da machst. Ne? Transparenz, lass uns da gemeinsam drauf schauen. Zeig mir, wenn dich irgendwas gerade amüsiert. Und natürlich kann das auch sexuell eine Rolle spielen, ne? Gemeinsam Dinge erleben und konsumieren.
Ja, das ist eine totale Chance. Also gemeinsamer Pornokonsum, sich gegenseitig die Memes zeigen, die man da anguckt, das hin und her schicken, das kann total nahbar sein.
Das heißt, es geht um Neugier und es geht auch um Interesse an der anderen Person im Grunde.
Interessant ist natürlich, dass Paare das selten gleich sehen. Und ja. dann geht es an Aushandeln. Mhm. Und da ist es eben wichtig, nicht zu verurteilen. Das ist nicht, hast du das nötig, sondern wie siehst du das denn? Mhm. Ah, wow, interessant. Ich sehe es übrigens so. Was mache ich damit, dass du Dinge willst, die für mich gar nicht gehen? Und das sind ein paar Probleme.
Ja.
Das ist ja leider nicht so, dass beide das gleich sehen, sondern ja. das Spannende ist doch, dass jedes Paar hat ewige Probleme. Und wie geht man damit um? Und jedes Paar sieht Dinge im anderen oder erkennt Dinge im anderen, die unvereinbar mit dem Selbst sind. Und deswegen ist das auch eine mehr mit der sanft dahingleitenden Beziehung. Beziehung ist eine Einladung zur Selbstentwicklung und die triggert einen irgendwann immer. Das ist sozusagen ihre Funktion. Und das Gold liegt dann auf der anderen Seite der Bearbeitung der Trigger und der Akzeptanz des Unvereinbaren des anderen. Nicht jemand anders finden. Der, auch der andere wird irgendwas mitbringen, wo man sagt, damit kann ich nicht leben. Und da fängt eigentlich der Spaß erst an. Das ist eine Einladung vom Leben.
Also ist es eine Verlagerung des Problems, eine Beziehung zu verändern, weil man glaubt, die Probleme hätte man mit einem anderen Partner nicht, sondern es geht eher darum, gemeinsam in den Dialog zu gehen, auch wieder neugierig zu sein und zu gucken, wie können wir denn gemeinsam uns weiterentwickeln an der Stelle.
Gemeinsam oder auch man selber. Man kann auch einfach erstmal mit sich was machen, aber man kann nicht verallgemeinern, dass man jetzt nicht, es gibt auch schreckliche Beziehungen und da ist der Exit gut.
Ja.
Und es gibt auch Dinge, die passen nicht und man kann ja auch mal gucken, was sind unsere ewigen Probleme und wollen wir damit wirklich für immer leben. Aber es ist auf jeden Fall ein Trugschluss zu glauben, man findet jemanden, wo es das alles nicht gibt, weil das ist den Beziehungen immanent.
Und kann Technik dabei helfen? Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Technik in diesem Kontext gesprochen, was eher negativ konnotiert war. Wo gibt es denn hier Technik, die diese Prozesse begünstigen kann?
Also Technik an sich ist nicht negativ, wenn wir sie benutzen, um zu leben. Also wenn ich zum Beispiel eine Fernbeziehung führe und ich habe dann über einen Chat Sex oder sogar mit einem Sextoy, was ferngesteuert ist, dann ist das gelebte Intimität und kann total schön sein. Um über eine Dating-App ein Date zu vereinbaren und das dann auch zu haben, ist kein Problem. Es gibt super viele Gratis-Informationen, unproblematisch. Mathe-Lernprogramme erstmal unproblematisch. Wenn sie nicht uns konsumieren, sondern wir konsumieren sie, um was zu erreichen, ist das unproblematisch. Wenn ich dann aber nur bei Social Media bin und mir Fitnessvideos angucke, statt selber fit zu werden oder was man da eben gerade machen möchte, dann lebt man ein unangeeignetes Leben, hat viele problematische Effekte. Und so ist es eben bei Paaren auch. Also zum Beispiel gemeinsamer Pornokonsum kann total inspirierend sein. Eben sowas wie mit Sexrobotern zu Sex zu haben, kann inspirierend sein für Paare oder auch sogar als Paar auf einem Tinder-Account mal zu gucken, was wäre denn noch, was fändest du denn attraktiv im anderen oder sollen wir mal mit jemandem chatten, das kann ja alles sehr spielerisch sein oder auf Instagram sich gegenseitig Memes zu schicken. Holen wir das Technische in eine funktionale Beziehung rein, wo wir uns damit auseinandersetzen, sehe ich eigentlich wenig Gefahren. Aber werden wir konsumiert, haben wir Trennende, Tradition, ist das vielleicht ein Irritationspunkt, unterbricht das unsere Beziehung, erstattet das Teile von unserer Beziehung, lagere ich Mechanismen aus, lagere ich Bedürfnisse aus, dann würde ich sagen, da sind so die Gefahrenquellen.
Okay, und wenn wir uns jetzt einmal überlegen, diese drei Tipps, die für gutes Online-Dating aus deiner Perspektive sinnvoll wären, hast du da ganz konkret Anhaltspunkte? Was kann man heute besser machen, um mehr Spaß dabei zu haben?
Ja, nicht mehr von dem machen, was keinen Spaß macht. Also in die Dates nicht laufen, nicht noch mehr davon machen, machen wir aber die ganze Zeit. Ja. Den anderen so behandeln, wie man selber gerne behandeln werden würde. Und darüber nachdenken, in welcher Welt man eigentlich daten würde, dass es sich sicher, hoffnungsvoll und spaßig anfühlt.
Alles ja Tipps, die jetzt schon nicht so weit weg sind von dem, was man eigentlich auch weiß, aber das zu beherzigen scheint dann in der Praxis doch erstmal fordernd zu sein. Ne?
Ja, also Psychoedukation kann nur so und so viel. Ist zu wissen, wir wissen auch, dass Influencer nicht unsere Freunde sind. Das heißt aber nicht, es gibt keinen Gehirnfilter, der sagt, oh, jetzt wird's aber digital.
Ja.
Jetzt funktionieren alle meine Bindungsmechanismen nicht mehr, sondern die funktionieren einfach weiter. Das eine ist eben, das zu wissen und das andere ist das habituell zu etablieren, neue Gewohnheiten stiften. Mhm. Was könnte mich denn beruhigen, außer viele Matches sammeln? Und dann ist da erstmal ein fettes Unwohlsein, Unsicherheit, ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, was mir Spaß macht. Mag ich den Wald? Nee, da sind Ameisen. Mag ich das Meer? Also wir sind ja auch sehr im Nichtkontakt mit unserem Körper, Intuition, und sinnlichem Leben. Und das ist aber auch eine Einladung, da liegt so viel Spannendes und Magisches, aber das ist natürlich erstmal ungewohnt. Ich soll jetzt mir mal meine Intuition trainieren. Ich soll mal überlegen, was mir Spaß macht. Können viele nicht beantworten. Können Sie ja mal über die Republika laufen und Leute fragen, was macht Ihnen eigentlich wirklich Spaß? Was tut Ihnen gut? Das ist oft schwierig sogar zu sagen, aber gleichzeitig eine Einladung zu explorieren und da liegt das Gold auf der anderen Seite, diese Unsicherheit auszuhalten. Und dann schafft man es einmal ein bisschen, es muss ja auch nicht gleich alles sein, aber schafft man einmal was ein bisschen anders zu machen und ist es positiv gelaufen, fällt es das nächste Mal schon viel leichter, schafft man es 7 Wochen lang, hat man eine neue Gewohnheit.
Also statt andere kennenlernen, vielleicht auch erstmal sich selbst wieder ein bisschen kennenlernen, herausfinden, was man will.
Ich würde sagen, zunächst mal das Leben aneignen, wissen, was einem Freude bereitet, Leute lange angucken im öffentlichen Raum, Zähne zeigen, Handflächen zeigen, sich ansprechbar machen, rausfinden, was einem selber Spaß macht, ist auch für die Beziehung später besser und ist auch das schönere Leben, eingeladen zu werden. Zwei Menschen, sag ich mal, die jetzt mal radikal voll viel Zeit in Arbeit oder Parasozialität verbringen und dann zusammenkommen. Wir haben ganz viel Erwartungshaltung an Beziehungen, dass sie auch so viel kompensieren soll. Das schaffen Beziehungen aber nicht. Ja. Und man könnte auch mal gucken, was kann ich denn für ein Leben schaffen, was auch eine schöne Einladung für andere ist. Wandern, ich kenne alle Wanderwege in Schleswig-Holstein. Wow, okay, wissen wir, welche zeigen? Ja, voll gerne. Das ist nochmal ganz anders als, ich kenne jeden Red Pill-Account aus Amerika. Ja, in welches Leben lade ich eigentlich ein? Und auch für den Fall, ich finde vielleicht nie jemanden, habe ich dann ein Leben gelebt, auf das ich gerne zurückgucke? Bin ich in 5 Jahren stolz auf das, was ich heute für mich gemacht habe? Und da würde ich sagen, das hat eine ganz andere Fröhlichkeit und auch einen ganz anderen positiven Sog.
Ja, man versäumt nicht so viel, während man ja online die ganze Zeit das Leben da draußen schon ein bisschen versäumt.
Wir machen ja auch Studien mit Menschen, die am Lebensende stehen. Und da kann ich auch schon mal spoilern, das ist aber immer so ein bisschen dunkel, ne? Da kann ich spoilern, dass es da niemanden gibt, der sagt, habe schön viel online abgehangen.
Das Motto der diesjährigen Republika lautet ja Who Cares? Und da würde ich mich natürlich direkt fragen, gibt es denn Alternativen zu Tinder, Bumble und so weiter? Also Angebote, die sich wirklich darum bemühen, Menschen miteinander zu verbinden.
Ja, es gibt ein ganzes Meer an Dating-Apps. Aber ich würde auch nicht sagen, dass Tinder, Bumble und Konsorten nicht daran interessiert sind, Kontakt herzustellen. Ich finde den Gedanken interessanter, was machen wir eigentlich gerade draus? Wie verhalten wir uns da eigentlich und wie wollen wir das ausgestalten? Weil es gibt ja eben den Spielraum, sich da gut zu verhalten.
Ja, das ist ein guter Impuls und bleiben wir doch gleich mal bei guten Impulsen. Was wäre denn deine digitale Utopie im Kontext zu Dating-Apps? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde sogar ausweiten, insgesamt auf Parasozialität, dass wir die benutzen, um zu leben und dass wir nicht mehr uns konsumieren lassen und Rohmaterial von Technik werden. Also Agency. Sich das Technische aneignen und statt so dystop konsumiert zu werden, Rohmaterial zu werden, ist zu benutzen, um was Gutes draus zu machen. Und das ist total gänzlich möglich.
Liebe Johanna, vielen lieben Dank für das Gespräch. Schön, dass du heute bei mir warst.
Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Das war's mit dem Republicast. Ich bin Jonas und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen, Videos von der letzten Republika und einigen Deep Dives zu den Themen dieses Podcasts findet ihr unter re-publica.com. Republicast ist eine Produktion von der Republika zusammen mit dem Studio ZX. Hört auch in die anderen Folgen rein, abonniert den Podcast und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Danke euch. Ciao. An dieser Folge mitgewirkt haben für die Redaktion Stella Pfeiffer. Moderation Stella Pfeiffer und Jonas Ross. Aufnahmeleitung vor Ort Auf die Ohren GmbH. Schnitt und Produktion Marlin Bokel und Jonas Ross. Koordination und Gästekuration Die Republika GmbH. Produktion der O-Töne Marlin Bokel und Marco Kühne. Postproduktion und Musik Jonas Ross.